Gunter Müller vom 10.01.2016, Thema: Was kann ich dem neuen Jahr geben?
Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört es, meine Stimme ist etwas nasal. Und wenn es nach gestern Abend gegangen wäre, würde ich wahrscheinlich nicht hier vorne stehen heute Morgen, aber Gott war gnädig. Mit mir, ob es mit euch ist, ich weiß es nicht, werde jetzt erfahren, keine Ahnung. Das neue Jahr ist schon 10 Tage alt. Das ist ja schon verjährt, schon fast wieder, gell? Das ist ja 10 Tage, das ist ja schon ein neues Jahr. Da fragt man sich immer, was kommt da auf mich zu? Was bringt mir das neue Jahr? Das ist immer so die Erwartungshaltung. Was bringt mir das neue Jahr? Ich habe mich gefragt, was bringe ich denn dem neuen Jahr? Was kann ich denn in dem kommenden Jahr bewegen, bewerkstelligen, einbringen? Muss ich immer warten, dass das neue Jahr mir was bringt? Kann ich nicht auch mal was bringen? Es sind Erwartungshaltungen, die da sind. Von welcher Seite auch immer. Ich bin ein Mensch, der hat eigentlich keine sehr hohen Erwartungshaltungen. Was den Vorteil hat, er wird nicht so oft enttäuscht. Der Nachteil ist, ihm entgeht oft so, was andere wirklich bringen können oder was Umstände mit sich bringen können, die man vielleicht positiv einsetzen könnte. Da ist man dann auch nicht so empfänglich für. Folglich hat mich der Text, den Paulus an die Römer geschrieben hat, so ein bisschen, ja, durchgeschüttelt. Paulus, mein persönlicher Freund, hätte ich fast gesagt, der hat mich ja schon öfters mal, ich habe öfters mal in seinen Briefen gelesen und das habe ich auch schon oft gelesen, aber ich habe es neu gelesen. Vielleicht ist das was fürs neue Jahr. Altes mit neuen Augen sehen. Altes nochmal neu nachlesen, nochmal neu zuhören. Ich lese es jetzt nochmal. Wieder an der Übersetzung, auch nicht Luther. Heißt Neue Genfer, hat sich für mich zu meiner neuen Lieblingsübersetzung entwickelt. Paulus schreibt: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Paulus schreibt weiter: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. So lang erstmal, die 2 Verse. Es sind nur 2 Verse, ein riesig langer Satz, kennt man von Paulus. Er macht lange Sätze, muss man 3-mal lesen, bis man dahinter steigt, was er meint eigentlich. Wir sind hier an einer Stelle im Römerbrief, da macht Paulus so eine Zäsur, jetzt kommt was Neues. Paulus hat in den ersten 8 Kapiteln davon gesprochen, wie Menschen mit Gott ins Reine kommen, wie er mit Gott ins Reine gekommen ist, und hat dargelegt, also wir sind alle Sünder, wir mangeln alle des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollen, und es gibt nur einen Weg, Jesus, der uns erlöst hat. Und Paulus stellt auch von sich selber fest, er weiß zwar um die Erlösung und er ist ein starker Verfechter dessen, was Jesus ihm gelehrt hat, aber er ist für sich selber zum Schluss gekommen: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes? Ende Kapitel 7. Da ist Paulus quasi mit sich selbst am Ende und er sagt aber: Ich danke Gott durch Jesus Christus. Also Paulus hat festgestellt, dass Gott derjenige ist, der zu mir als Mensch gekommen ist in Jesus Christus, und da ist mein Heil. Und da sagt er im Kapitel auch wunderbar diesen Satz: Wer will uns scheiden? Und noch vieles andere mehr. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Und dann kommt als nächstes in 3 Kapitel, wo er das Verhältnis von Israel zu Gott und wir als Christen zu Israel klarstellt. Also wir Christen haben Israel Dank zu sagen dafür, dass sie quasi noch nicht geschnallt haben, wer eigentlich Jesus ist, dadurch haben wir die Chance, zu Gott zu kommen. Er sagt aber, Israel ist nicht aufgegeben, sondern Israel wird auch noch erkennen, dass Jesus der Messias ist, der Retter der Welt. Nicht nur für uns, sondern auch für das Volk Israel. Paulus macht unmissverständlich klar, es ist kein Grund, überheblich zu sein, sondern dankbar. So, und jetzt kommt Kapitel 12. Er macht quasi ein Resümee. Er zieht einen Strich und sagt, was kommt jetzt? Da wir wissen, dass wir auf Gedeih und Verderb Gottes Gnade ausgeliefert sind und dass das der Weg für uns ist zum ewigen Leben. Er schreibt ja hier auch, ich habe euch das vor Augen geführt. Er hat ein Gemälde gemalt. Er hat es in allen Details geschildert, was, wie das zusammenhängt. Jetzt sagt er, wenn wir das jetzt alles wissen, was kommt dann von uns? Oder was ist eigentlich die Erwartungshaltung an dieser Stelle? Ich habe euch also geschildert, wie groß Gottes Erbarmen ist, wie wirklich unfassbar groß für uns Menschen das Erbarmen Gottes über unsere Schuld und Sünde, unsere Mangelhaftigkeit, unser ständiges Widerstreben gegen Gott, wie groß da sein Erbarmen, seine Geduld ist. Und Paulus sagt, die einzig mögliche Antwort, wenn ich das erkannt habe, ist die, dass ich mich selbst mit meinem ganzen Leben Gott zur Verfügung stelle. Also nicht ein Körnchen, nicht ein Scheffel, nicht den Sack, sondern ich mit Sack. Tolles Bild, Erwin übrigens. Und Andrea, das Lied wäre eigentlich predigt genug gewesen. Das Urklang. Urkorn, Urklang. Also, aber versteht ihr, ich mit meinem Sack, mit meinen Kleidern komplett für Gott, sagt Paulus, das ist die einzig mögliche Antwort, die hier zu geben ist. Da führt kein Weg dran vorbei. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich das gelesen habe. Ich habe es ja schon so oft gelesen und man macht sich dann so gar keine Vorstellung. Was heißt das denn eigentlich? Das ganze Leben, das ganze bisschen Leben. Robert, deins ist schon 90 Jahre lang. Der könnte Geschichten erzählen. Und der andere kurze da hinten ist mit Papa raus. Wie lange ist er unterwegs jetzt mit uns? Ein halbes Jahr. Also 180 Mal kürzer, wie der Robert schon auf dieser Welt ist. Wahnsinn. Also mit diesem Leben, was zwischen einem halben Jahr und 90 Jahren mit dieser Spanne, das soll alles Gott gehören. Da soll Gott Verfügungsgewalt drüber haben. Und damit wir uns mal so ein bisschen vor Augen führen, was das heißt, so mit Opfer. Paulus spielt ja da auf ein Bild an, was schon aus dem Alten Testament ist. Also er ist ja noch im Alten Testament, Entschuldigung. Er lebt ja noch davon. Die haben ja noch geopfert, der Tempel stand ja noch. Opfer darbringen auf dem Tempel. Was hat das für eine Bewandtnis? Wir haben uns darüber gehört. Opfer darbringen heißt, ich suche das Beste aus und gebe es Gott. Das sind extra Leute, die sich damit auskennen, nämlich die Priester, wie das genau zu schlachten und zuzubereiten ist, dass das Opfer Gott gefällig ist. Mit der Zeit hat aber Gott seine Schwierigkeiten mit den Opfern gehabt, die das Volk ihm dargebracht hat. Warum? Weil das Volk zwar die Opfer gebracht hat, aber nicht mit dem Herz dabei war. Und das ist manch einem zum Genickbruch geworden. Gibt es eine interessante Geschichte. Ich muss mir jetzt die andere Bibel hier nehmen. Wir alle kennen die Geschichte von dem ersten König Saul. Von Gott erwählt. Das Volk wollte unbedingt einen König und Gott hat gesagt, gut, Saul soll es sein. Nur hat Saul ganz schön Mist gebaut. Ganz schön Mist gebaut. Samuel erwidert dem Saul, meinst du, was gefällt dem Herrn besser, Brandopfer und Mahlopfer oder Gehorsam gegenüber seinem Befehl? Also mitten ins Schwarze. Also Samuel fragt Saul, wie hältst du es? Meinst du, Gott gefällt dieses äußerliche Opfer, dieses Almosengeben Besser wie das, wenn du das tust, was er von dir verlangt, also Gehorsam. Und Saul sagt hier irgendwann am Schluss einen Satz, er begnete den Samuel, dass er doch mit hingeht und ihm opfern hilft, dass doch noch irgendwie eine Wende herbeikommt. Saul sah sein Unrecht ein. Ich habe mich schuldig gemacht, bekannte. Ich habe den Befehl des Herrn und deine Anweisung nicht befolgt. Ich hatte Angst vor meinen Männern und ließ ihnen ihren Willen. Vergib mir meine Schuld und komm mit mir, damit wir zusammen das Opfer darbringen. Aber Samuel erwiderte, ich kann nicht mit dir gehen. Du hast gegen den Befehl des Herrn verstoßen. Darum hat der Herr dich verstoßen. Du kannst nicht mehr König über Israel sein. Samuel wollte weggeben, da hielt Saul ihn am Mantel fest und sein Stück davon riss. Samuel sagte, so wie dieses Stück vom Mantel weggerissen ist, so wird die Königsherrschaft von dir genommen. Und Saul begnete den Samuel weiter. Samuel ließ sich umstimmen und ging mit. Als Saul das Opfer dargebracht hatte, befahl Samuel, gib mir und so weiter. Moment, ich suche einen Vers, aber ich stelle mich vor mein Volk und seinen Ältesten nicht bloß. Komm mit mir, damit ich dem Herrn, deinem Gott, das Opfer bringen kann, sagt Saul. Jetzt müssen wir aufpassen, was er sagt. Komm mit mir, damit ich dem Herrn, deinem Gott, das Opfer bringen kann. Saul hat sich also wirklich schon von Gott entfernt. Er sagte mir, komm Samuel mit mir, dass wir unserem Gott das Opfer bringen, sondern damit wir deinem Gott, also Saul war schon gottlos. Und deswegen verwirft ihn Gott. Seinem Nachfolger David ist das Gott sei Dank nicht passiert. Er hat erkannt im Psalm 51, Gott gefällt dieses zerschlagene, demütige Herz, das will Gott. Gott will unser Herz, deswegen unser ganzes Leben. Das Leben ist das, was uns ausmacht, das will Gott. Uns ganz, komplett. Und Saul wollte das nicht. Es hat mich erschüttert, das neu zu lesen. Ich habe früher diese alten Geschichten oft gelesen, aber dieses Beispiel hier, wie Gott sagt, Saul, das funktioniert mehr mit dir, da ist ein Bruch, das geht nicht. David hat nicht weniger Mist gebaut, ganz ehrlich, unter uns. Der hat begangen Mord, Ehebruch und. Aber er hat eins nicht begangen, er hat sich nie von Gott abgewendet. Er war immer mit dem Herzen noch bei Gott, auch wenn er Fehler gemacht hat. Und das ist das, was Paulus hier anspricht. Gott will euer ganzes Leben mit Herz. In Hesekiel, Propheten Hesekiel, da wird das Gleiche, kommt da zum Ausdruck. Da sagt der Prophet Hesekiel, was Gott mit euch vorhat, ist Folgendes. Gott will euer steinernes Herz rausnehmen und euch ein fleischernes Herz reinnehmen, ein Herz, was wieder schlägt. Heute wird man sagen, ja, probieren wir es zuerst mal, können wir nicht mit dem Ballonkatheter reingehen, dass wieder was durchfließt, oder können wir einen Stent setzen, oder machen wir ein paar Bypässe? Nein, Gott sagt Komplettoperation. Und ich bin froh, dass diese Operation am offenen Herzen das beste OP-Team macht, das zur Verfügung steht in diesem Universum. Nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die drei arbeiten an uns am offenen Herzen. Und das ist das Einzige, was uns hilft, was uns das Überleben sichert. Paulus sagt, gebt euer ganzes Leben mit allem, was ihr habt. Das ist der wahre Gottesdienst. Was anderes will Gott nicht von uns. Genau wie die Opfer. Gott will nicht irgendwelche Opfer. Gott will, dass wir mit dem Herzen dabei sind. Das ist das Thema, was schon im Alten Testament so ist. Gott ging es nie darum, äußerliche Dinge zu machen, sondern hat das nur den Israeliten als Hilfe gegeben. So haben wir auch viele Dinge um uns herum, die uns Hilfe sein sollen, dass wir unser Leben in die richtigen Bahnen lenken. Aber letzten Endes geht es Gott darum, dass wir mit dem Herz, mit ganzem Herzen dabei sind. Gott will unser Herz. Und Paulus sagt auch, wie das funktioniert. Nämlich im nächsten Vers. Paulus sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott Freude macht und ob es vollkommen ist. Wovon redet Paulus hier? Paulus sagt, ihr braucht einen neuen Maßstab. Als Zimmermeister lernt man auf Meisterkurs, wie man so mit dem Maßstab umgeht, so einem Reduziermaßstab. Von 1 zu 100, über 1 zu 50, 1 zu 20, 1 zu 15, 1 zu 10. Das heißt, wenn ich diesen Maßstab an der Zeichnung anlege und ich gucke, was in der Legende für ein Maßstab ist, dann kann ich die richtigen Zahlen ablesen. Und genauso will das Gott mit uns, dass wir seinen Maßstab an unser Leben anlegen. Nicht den Maßstab dieser Welt, nicht die Maßstäbe dieser Welt, sondern seinen Maßstab anlegen. Damit wir wieder die richtige Skala haben, damit das wieder richtig kalibriert ist, damit wir richtig einordnen können, was im Leben zählt und was nicht. Was die Welt will, das zählt, das ist klar. Hier geht es darum, um Geld. Vielleicht noch Ruhm, Macht, Ansehen. Bei Gott geht es um was ganz anderes. Gott will, dass wir unsere Nächsten wahrnehmen, dass wir die Beziehung zu ihm pflegen und die Beziehung zu uns selbst. Das will Gott. Das ist das, wo Gott sagt, ihr müsst nach neuen Maßstäben euer Leben sehen, einordnen, wie auch immer. Und Paulus schreibt, und das hat mich ungeheuer getröstet, lernt. Lernt das. Das ist ein Lernprozess. Dieser Austausch von einem Maßstab zum anderen. Da muss man gucken, dass das auch stimmt. Das ist ein Lernprozess. Das hat mich sowas von ermutigt. Dass es nicht von so geht, sondern das ist ein Stück, was wir lernen müssen. Jeden Tag ein bisschen mehr. Paulus sagt, lernt in einer neuen Weise zu denken. Denkstrukturen fahren sich genauso fest wie Verhaltensstrukturen. Jeder, der in der Suchtberatung ist, weiß das. Und das will Paulus, oder das hat Paulus erkannt und sagt, ihr müsst denken, neu lernen, anders zu denken. Ihr müsst die Dinge aus einem anderen Blickwinkel sehen. Paulus ist das enorm wichtig. Lernt neu zu denken. Lernt das Denken neu und lernt die Sache richtig zu beurteilen. Ich meine, in dem Wort Maßstab steckt natürlich nicht nur das Wort Messen drin, sondern ein Maßstab, ein Stab gibt mir auch Halt. Das ist der nächste Punkt. Paulus sagt, ihr habt nur darin Halt. Heißt, wenn ihr euch neu ausrichtet, bekommt ihr neuen Halt. Dann wird es sicher, dann bewegt ihr euch auf sicherem Grund. Nämlich, ihr könnt erkennen, was wirklich Gottes Wille für euch ist. Und das ist ja immer die Frage, was ist denn Gottes Wille für mich? Die Leute sagen um Gottes Willen und meinen es aber gar nicht. Aber ich sage, hier sagt Paulus, Gottes Wille ist entscheidend für euch selbst. Denkt darüber nach, ob das, was ihr gerade tut oder nicht denkt, Gott Freude macht oder nicht. Das ist ein enormer Anspruch, den Paulus hier formuliert. Da kriege ich weiche Knie, ganz ehrlich. Und ich weise nochmal darauf hin, er hat vorher geschrieben, lernt das. Und jeder Schüler weiß, Lernen ist ein ständiger Prozess. Wenn ich etwas erlerne, dann muss ich mich auch darin einüben. Wenn ich es nicht einübe, vergesse ich es wieder. Frag mich mal nach meinem Meisterkurs, den ich vor 20 Jahren gemacht habe, über 20 Jahren. Frag mal meine Frau im Grundstudium, was sie da alles gelernt hat, wie viel sie davon noch weiß. Warum weiß sie es nicht mehr? Es wird nicht benutzt, es wird nicht geübt damit. So ist unser Gedächtnis. Was wir nicht brauchen, schmeißt es wieder raus, damit Platz ist für Neues. Und Paulus sagt, ihr müsst das trainieren, dass ihr bei dem bleibt, was Gott von euch will. Das ist euer Primärziel. Der Rest ergibt sich daraus. Und das schreibt er hier auch in dem Text weiter. Wenn wir also jetzt gesehen haben, Gott will, dass wir uns ihm geben, dass wir neu denken lernen, neues Denken lernen, dann hat das natürlich Auswirkungen. Jesus hat das auch gesagt in den Evangelien. Also Paulus befindet sich immer auf der Linie vom Alten Testament über Jesus in die Zukunft hinein. Also Paulus ist nicht irgendwie aus der Reihe getanzt, sondern er ist da auf einer Linie. Jesus hat gesagt, Menschen, die neu denken lernen, die kann man ganz klar unterscheiden, was sie für Früchte bringen. Ein guter Baum bringt gute Früchte, ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Das heißt, wenn ich meine Maßstäbe verändere, mein Denken verändere, dann kommt auch hinten was anderes raus. Dann ändert sich mein Leben, dann ändert sich eben, wenn ich denke, auch das, was ich tue, was ich sage. Also Veränderung wird spürbar. Witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, das ist eigentlich logisch, genau das sagt der Jakobus in seinem Brief. Wenn der Glaube keine Werke hat, dann ist er tot in sich selbst. Da kann man sagen, oh halt, stopp, der Apostel Paulus hat aber doch geschrieben, ihr könnt, eure eigenen Werke nützen nichts zum Glauben. Nee, ist ja auch richtig. Muss man aufpassen jetzt, ist wichtig. Ich kann nichts tun, um zu Gott zu kommen, aber wenn Gott bei mir ist und mir ein neues Herz geschenkt hat, dann kann ich tun. Das ist die Folge. Ich tue nicht damit Gott, sondern ich kann tun, weil Gott. Das ist der wichtige Unterschied. Nicht damit, sondern weil Gott in mir ist, mir ein neues Herz gegeben hat. Deswegen kann ich neue Dinge, andere Dinge tun. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Und wenn wir mit diesem Fokus in das neue Jahr reingehen, dann wird sich was tun. Davon bin ich überzeugt. Ich finde es interessant, dass das am Anfang des Jahres dieser Text uns gegeben ist, in so einem Jahr, was so voller Fragen oder mehr Fragen aufwirkt, wie jedes andere Jahr zuvor möglicherweise. Wir wissen, wie schwierig die Situation in unserem Land ist. Paulus sagt, es tut sich was. Wie tut sich das? Paulus schreibt weiter, der Erwin hat es gelesen, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch auf, zu nüchterner Selbsteinschätzung. Das fällt mir ungeheuer schwer, nüchterne Selbsteinschätzung. Da kenne ich eigentlich nur zwei Fälle. Entweder der eine bläst sich auf und denkt, er wäre sonst was, oder der andere, der denkt, ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe nichts. Die zwei Dinge kenne ich. Ich kenne das Mittelmaß oder das gesunde Maß, was Paulus hier anmahnt, kennt man kaum. Entweder der eine ist so und der andere so. Und dabei wäre es wichtig, wenn der eine ein bisschen zurücknimmt, der andere so ein bisschen gesunde Selbsteinschätzung. Ich glaube, wenn wir das alle hätten, dann ging es uns um einiges besser. Weil Paulus, warum ist das so wichtig? Paulus schreibt, ganz klar ist das wichtig, gesunde Selbsteinschätzung. Der Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in seinem Maß zugeteilt hat. Jetzt muss ich wieder die Brille absetzen. Das ist wieder so ein Ding. Heute wird uns gepredigt, alle sind gleich. Ich sehe hier aber keinen sitzen, der aussieht wie der andere. Ich sehe keinen sitzen, der die gleiche Vergangenheit hat und die gleiche Zukunft hat. Und das sagt Paulus auch, jeder hat sein ganz eigenes Maß Glauben zugemessen bekommen, wo er nicht mit überfordert ist. Das ist wieder Trost. Das ist quasi das, was uns in diesem Jahr als Jahreslosung gegeben ist. Wer getröstet von Gott, wie einen seine Mutter tröstet, das ist Trost pur. Wenn ich weiß, dass Gott mir nur so viel gibt, wie ich ertragen und tragen kann. Wenn Gott mir nur so viel zuteilt, dass ich mein Leben in rechter Weise gestalten kann. Das ist doch befreiend. Ich muss nicht mehr sein und ich brauche nicht weniger zu halten von mir. Das ist Befreiung. Mich hat das neu vom Hocker gerissen, ganz ehrlich. Hätte ich Paulus so gar nicht zugetraut, dass er sowas schreibt. Aber er war ja auch nur Knecht Gottes. Paulus sagt von sich, ich bin eigentlich der Letzte der Apostel, der dazugekommen ist, als eine Missgeburt hätte er sich fast gesagt. Ich bin so hinten nachgekommen. Und trotzdem habe ich die Aufgabe und die führe ich aus. Gegen jede Widerstände, egal. Und dann kommt dieses Kapitel, was wir im letzten Jahr behandelt haben, die Gaben. Die Gemeinde ist ein Körper, ein Organismus. In einem Organismus gibt es viele verschiedene Funktionen. Und jede Funktion wird gebraucht, damit er funktioniert. Wenn mir gestern Abend die Stimme, heute Morgen die Stimme weggeblieben wäre, hätte ich mich hier hinstellen können, hätte mit der Arme fuchteln können, da wäre aber sonst nichts bei rausgekommen. Gott sei Dank habe ich noch Stimme. Mir ist gestern die Nase gelaufen, also die Nase nicht, aber die Flüssigkeit aus der Nase, ich muss quasi mit dem Taschentuch auffangen. Ne? Heute ist alles gut, ich muss nicht ständig putzen. Was ist da passiert? Das sind Rhinoviren und die haben die Zellen in der Nase gesagt, die Schleimhautzellen, jo, die müssen raus, also produzieren, lass tropfen, Junge. Nebenbei, versteht ihr, das ist ein Bild. Aber genauso ist es mit unserem Organismus als Gemeinde auch. Wir gehören zusammen und wenn einer leidet, leiden alle mit, wenn ein einziger folgt, freuen sich alle mit. Und das funktioniert deswegen, weil jeder sich selber vernünftig einschätzen kann und sich auch einbringen kann. Das ist ja das Allerschönste. Also Paulus handelt jetzt dieses Teil mit den Gaben ab. Ich will da nicht näher drauf eingehen, aber das ist wichtig. Er zählt nochmal auf, was es alles gibt. Und dann, ich will das euch nicht vorenthalten, kommt im Vers 9, der packt hier in diese 15, 20 Verse so enorm viel rein. Vers 9, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Die Liebe soll echt sein, begegnet euch in echter, ungeheuchelter Liebe. Ich habe für mich gesagt, Herr, erbarme dich. Paulus schreibt weiter, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Das ist auch ein toller Satz. Also ich finde es klasse, wo er das her hat. Im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Brille ab. Ich habe mich mit meiner Frau unterhalten. Das finde ich immer das schön, dass wir... Und wir sind dann dahin gekommen. Das habe ich auch am Mittwochabend der Bibelstunde habe ich das angedeutet. In welcher Beziehung ist es wohl von allergrößter Wichtigkeit, diesen Satz zu leben? Dass der eine den anderen höher achte als sich selbst. Also ich habe den Luthertext habe ich immer noch im Ohr. Der eine den anderen höher achte als sich selbst. Wo ist dann dieses Spielfeld, wo das ausgelebt, ausgespielt werden kann? Das ist in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Wenn das da gelebt wird, kriegen das die Kinder mit und die Gemeinde kriegt es mit und alle kriegen es mit. Und dann kann es in der Gemeinde untereinander auch so gelebt werden. Und dann sehen die außerhalb der Gemeinde, wow, da ist es schön, da will ich auch hin. Es ist Wahnsinn. Es ist so einfach und doch so unendlich schwer. Wer bestimmt denn das Fernsehprogramm? Ach, gib her, ich will gucken. Wer sagt denn, wer fährt das Auto? Wer sagt dann, wie erziehen wir unsere Kinder? Wer sagt denn, wofür geben wir das Geld aus? Das funktioniert doch alles nur, wenn man sich zusammensetzt und einen gemeinsamen Weg findet. Gott hat ihn ja mit uns auch gefunden. Und dieser gemeinsame Weg ist umso einfacher, weil wir wissen, dass wir beide wieder Teile eines Dreiecks sind, nicht? Gott, wir beide untereinander zu Gott. Ich könnte das Dreieck auch anders zeichnen. Ich, mein Nächster und Gott. Diese drei Verhältnisse müssen in Ordnung sein. Mein Verhältnis zu Gott, mein Verhältnis zu mir selber, mein Verhältnis zum Nächsten. Das ist aber unser Lern- und Arbeitsfeld, jeden Tag aufs Neue. Ob uns das passt oder nicht, davon schreibt Paulus. hier in dem Kapitelchen von Römer 12, an der Schnittstelle von dem, warum wir jetzt Christen sind und was das Gott gekostet hat und jetzt, was es uns kostet. Unser Herz, unser Sinn, unser Denken, unser Handeln. Paulus schreibt hier noch viele Dinge anderes. Er gibt quasi Verhaltensmaßregeln. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Manchmal habe ich den Eindruck, wir drehen an der Flamme des Heiligen Geistes immer so, naja, lassen gerade noch ein bisschen brennen, dass sie ganz ausgeht. Sonst können wir es ja nicht aushalten. Ich rede jetzt von mir. Die Flamme des Heiligen Geistes, wir sind brennend im Geist, heißt das ja hier, brennend im Geist. Wir brennen dafür, diese gute Nachricht unter die Menschen zu bringen. Das ist unsere Auftrag, das ist unsere einzige Daseinsberechtigung, die wir haben. Gott Ehre geben und seine gute Nachricht weiterbringen. Wie Jesus hat ja das gesagt, Paulus redet ja nichts anderes, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, wie die Pharisäer gefragt haben, was ist das höchste Gebot? Ganz klar. Gott, den Herrn von Lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt, also mit mir, mein Herz, mein Leben für Gott und deine Nächsten wie dich selbst. Das heißt, bring die Beziehung zum Nächsten, zu dir in Ordnung und zu Gott. Das sind die Beziehungen, in denen wir leben. Paulus sagt, aus lebt in Frieden mit jedermann, so es an euch ist. Also ihr schuldet keinem etwas außer der Liebe zueinander. Mehr seid ihr nicht schuldig. Und das ist so viel doch. Ich komme zum Schluss. Zwei Verse noch. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Der eine steht in 2. Korinther 14. Blödsinn. 2. Korinther 5, Vers 14. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Wieder so ein Satz, Paulus. Schreib's doch einfach. Paulus sagt, die Liebe Christi dringt uns. Luther-Übersetzung. Das heißt, sind wir gedrungen von der Liebe Christi? Die Liebe Christi ist nämlich für uns gekommen in der Form, dass Jesus für uns gestorben ist. Und weil er für uns gestorben ist, sind wir mit ihm gestorben, dem alten Leben abgestorben und dem neuen zugeordnet. Nichts anderes schreibt Paulus im Römerbrief. Vergesst das Alte, neue Maßstäbe sind gefragt. Ein allerletzter Vers. Galaterbrief. Galaterbrief führt Paulus in Auseinandersetzung mit Leuten, die meinten, sie müssen die Beschneidung wieder eingeführen, damit ihr Glaube an Christus komplett wäre. Und Paulus sagt, ihr seid Schwachköpfe. Wenn ihr meint, ihr müsstet wieder die Beschneidung von früher einführen, nur damit ihr euch zu Gott, zu Christus zugehören wollt, dann könnt ihr es vergessen. Paulus schreibt hier einen Satz, Galater 5, Vers 6. Wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich in tatkräftiger Liebe erweist. Das ist jetzt mein Schlusssatz. Paulus greift da quasi das auf, was Jakobus im Jakobusbrief schreibt. Wenn der Glaube sich nicht in den Werken der Liebe zeigt, ist er tot. Und das ist das Einzige, was von uns gefordert ist, dass wir unseren Glauben aktiv leben, die Liebe, die wir geschenkt bekommen, weitergeben. Mehr ist nicht gefragt. Der Rest ergibt sich. Glaubt's mir. Amen.